Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte mich heute mit einem Thema beschäftigen, das auf den ersten Blick vielleicht ziemlich einfach zu behandeln ist, aber bei näherem Hinsehen doch so einige Fragen aufwirft. Und es gibt da die unterschiedlichsten Auffassungen und Ideen, wenn Sie Kommentare lesen über dieses Thema, wie man das anpacken muss, anpacken sollte, was das für eine Bedeutung hat für wahre Christen. Und es geht im Hinblick auf die Frage, ob man heute schwören darf, ob man heute, sagen wir mal vor Gericht, eidlich aussagen darf, einen Eid abgeben darf. Was sagt uns die Bibel hierzu? Was sagt uns das Alte Testament hierzu? Was sagt uns das Neue Testament hierzu? Und einige, die sagen, man darf es, die haben dann so gewisse Argumente. Und andere, die sagen, nein, man sollte es nicht tun oder man darf es nicht tun, die haben andere Argumente. Wir wollen uns heute eigentlich einmal alle diese Argumente anschauen. Vielleicht nicht alle, es gibt sicherlich einige, die man hier noch hinzusetzen kann, aber die hauptsächlichen. Nun, wie Sie ja wissen, habe ich auch jahrelang als Anwalt fungiert und natürlich diese Frage war für mich auch eine ausgesprochen wichtige. Vor allen Dingen, wenn ich dann Mandanten vor Gericht vertreten habe, wie sollen die sich da verhalten? Und auch für einen selbst, wie soll man sich verhalten? Was ist so der Punkt, auf den man eingehen muss? Zunächst einmal ganz allgemeine Aussagen, aber wichtige Aussagen in diesem Zusammenhang. Die Tatsache nämlich, dass Gott schwört. Es gibt viele Stellen, die uns zeigen, dass Gott einen Eid abgelegt hat, Eide abgelegt hat, geschworen hat. Und zunächst einmal hier eine Stelle in 1. Mose 22, angefangen Vers 15. Es heißt der Engel des Herrn, aber es geht hier um Jesus Christus, der Bote des Herrn, der Bote Gottes des Vaters. Der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, und jetzt Vers 16, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen, und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Es geht hier um eine zweifache Prophezeiung, es geht hier um Jesus Christus, es geht aber auch hier um die Nachfahren von Abraham im physischen Sinne, das Haus Israel, das Haus Juda, und die sollten auch noch bestehen im Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi. Das waren Prophezeiungen, die Gott gegeben hat, Versprechen, die Gott gegeben hat, und zwar hat er sie mit einem Eid bekräftigt, sodass es keinen Zweifel daran geben könnte und würde, dass sich dies so genau ereignen würde, wie Gott es hier gesagt hatte. Schauen wir uns einmal in Lukas Kapitel 1 an, was noch mehr dazu gesagt wird. Lukas Kapitel 1, angefangen Vers 67. Lukas Kapitel 1 und Vers 67. Und sein Vater, Zacharias, wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht, wörtlich ein Horn des Heils, im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errette von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern, und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Zacharias, der Vater natürlich von Johannes dem Täufer. Und wir finden eine weitere Bestätigung dieses Eides in Hebräer Kapitel 6. Hebräer Kapitel 6, die Verse 13 und 14. Denn als Gott dem Abraham die Verheißungen gab, schwor er bei sich selbst, da er bei keinem anderen Größeren schwören konnte, und sprach, wahrlich, ich will dich segnen und mehren. Gott, heißt es hier, schwor bei sich selbst, da er bei keinem Größeren schwören konnte. Ein Eid wurde gegeben. Nun, Christus sprach diesen Eid aus, aber er tat es auf Geheiß von Gott, dem Vater, dem Höchsten in der Gottfamilie. Kehren wir zu 1. Mose zurück und schauen wir uns Kapitel 26 an. 1. Mose 26, die Verse 2 bis 5. Und erschien ihm der Herr und sprach: Ziehe nicht hinab nach Ägypten, sondern bleibe in dem Lande, das ich dir sage. Bleibe als Fremdling in diesem Lande, und ich will mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinen Nachkommen will ich alle diese Länder geben und will meinen Eid wahrmachen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Hier spricht also jetzt Gott zu Isaak. Und will deinen Nachkommen mehren, wie die Sterne am Himmel, und will deinen Nachkommen alle diese Länder geben, und dein Geschlecht, durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und gehalten hat meine Rechte, meine Gebote, meine Weisungen und mein Gesetz. Also das Gesetz der 10 Gebote war natürlich bereits schon in Kraft, lange bevor Mose überhaupt auf der Bildfläche erschien. In 1. Mose 50 wird dies noch einmal deutlich gemacht. 1. Mose 50, und lesen wir einmal Vers 24. Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich sterbe, aber Gott wird euch gnädig heimsuchen und aus diesem Lande führen, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Das gelobte Land. Nun, sie würden damals, die Israeliten, nur zeitweilig darin sein, aber der Schwur besteht nach wie vor, denn wenn Christus zurückkommt, werden die Nachfahren der Israeliten, des Hauses Israel und Juda, wiederum in das gelobte Land gebracht werden. In Apostelgeschichte 2 finden wir eine weitere interessante Stelle, ein Versprechen durch einen Schwur von Gott bekräftigt. In Apostelgeschichte 2, angefangen Vers 29, es geht um einen Schwur, um einen Eid im Hinblick auf David. Apostelgeschichte 2 und Vers 29. Ihr Männer, liebe Brüder, sagt Petrus hier, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, das hatte nämlich Gott dem David versprochen, dass immer jemand auf dem Thron David sitzen würde, bis hin zum ersten und dann auch zum zweiten Erscheinen von Jesus Christus. Hier fährt Petrus fort zu sagen, hat er es vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt. Er ist nicht dem Tod überlassen, wörtlich seine Seele ist nicht dem Tod überlassen, und sein Leib oder sein Fleisch hat die Verwesung nicht gesehen. Hier wird ein Eid, den Gott an David gegeben hat, wiederum bestätigt, als unverrückbar, unwandelbar, unveränderlich. In Psalm 110 gibt es sogar noch eine weitere sehr interessante Stelle, wo ein Versprechen mit einem Eid bekräftigt von dem Vater an Jesus Christus gegeben wird. Psalm 110, und lesen wir Vers 4. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Der Herr, eine Beziehung hier auf den Vater. Du, bezogen jetzt auf Christus, bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Und dann heißt es in Vers 5, der Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern, die Könige am Tage seines Zornes und so weiter und so fort. Dies wird wiederum bestätigt. Dieser Eid wird wiederum bestätigt in Hebräer Kapitel 7. Hebräer 7, und lesen wir die Verse 20 und 21. Und das geschah nicht ohne Eid, denn jene sind ohne Eid Priester geworden, er spricht jetzt von den alttestamentlichen Priestern, diesen aber, Jesus Christus, durch den Eid, dessen, der zu ihm spricht. Und jetzt wird Psalm 110, Vers 4 zitiert. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du bist ein Priester in Ewigkeit. So ist Jesus, Vers 22, Bürger eines viel besseren Bundes geworden. Also hier werden solche Eide von Gott gegeben, als unwandelbar dargestellt. Aber es gibt noch mehr. In Jeremia Kapitel 22. Jeremia Kapitel 22. Und wie gesagt, es gibt natürlich noch viele weitere Stellen, aber ich habe nur ein paar jetzt hier einmal ausgesucht, um Ihnen zu zeigen, dass Gott schwört und wie Gott schwört und worum es dabei geht. Jeremia Kapitel 22 und Vers 5. Eine Warnung. Es geht hier an den König von Juda. Man könnte sagen, das Haus Juda. Werdet ihr aber diesen Worten nicht gehorchen, so habe ich bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, dies Haus soll zerstört werden. Hier ein Schwur, der letztlich etwas sehr Negatives, eine negative Entwicklung für hier das Haus Juda beschreibt. Etwas Ähnliches finden wir im Hinblick auf Babylon, auch das moderne Babylon, Jeremia 51. Jeremia 51 und lesen wir Vers 14. Jeremia 51 und Vers 14. Der Herr Zebaoth hat bei sich geschworen, wenn ich dich auch gefüllt habe mit Menschen wie mit Heuschrecken, so wird man doch über dich anstimmen, den Ruf des Keltertreters. Also wiederum Zerstörung für Babylon wird vorausgesagt. Gott hat es sich klar und deutlich vorgelegt. Er hat bei sich selbst geschworen, dass dies geschehen würde. Und so gibt es weitere Stellen in Amos. Wiederum hier eine Prophezeiung für Israel aufgrund von Ungehorsam. Amos Kapitel 4 und Vers 2. Gott, der Herr, hat geschworen bei seiner Heiligkeit, siehe, es kommt die Zeit über euch, dass man euch hinausziehen wird mit Angeln und, was von euch übrig bleibt, mit Fischhaken. Es geht um die Berge Samarias, eine Bezeichnung für Israel. Auch in Kapitel 6, Amos Kapitel 6 und in Vers 8. Denn Gott, der Herr, hat geschworen bei sich, mich verdrießt die Hoffart Jakobs, spricht der Herr, der Gott Zebaoth, und ich hasse seine Paläste. Darum will ich die Stadt übergeben mit allem, was darin ist. In Kapitel 8 und Vers 7, Amos 8 und Vers 7. Der Herr hat bei sich dem Ruhm Jakobs geschworen, niemals werde ich diese ihre Taten vergessen. Das sind alles sehr wichtige Aussagen. Aber Gott hat klar und deutlich gemacht, was er zu tun gedenkt in der Zukunft. In Hebräer Kapitel 3 lesen wir die Verse 10 und 11. Es geht um das alttestamentliche Israel, das aus Ägypten herausgeführt worden war. Darum wurde ich zornig über dieses Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen. Aber sie verstanden meine Wege nicht, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Damals wurde die Generation, die sich gegen Gott aufgelehnt hatte, die wurde nicht ins gelobte Land gebracht. Erst die Kinder kamen ins gelobte Land. Auch hier ein Schwur, den Gott gegeben hat, den er absolut gehalten hat. Nun, wir haben weitere Stellen, die uns zeigen, dass nicht nur Gott schwört, sondern dass auch Engel schwören. Wir lesen dies zum Beispiel in Daniel Kapitel 12 und in Vers 7. Daniel 12 und Vers 7. Und ich hörte den Mann im leinenen Kleidern, der über den Wassern des Stromes stand. Er hob seine rechte und linke Hand auf gen Himmel und schwor bei dem, der ewig lebt, dass es eine Zeit und zwei Zeiten, eine halbe Zeit währen soll, 3,5 Jahre, und wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, soll dies alles geschehen. Oder man kann auch übersetzen, wenn die Macht des heiligen Volkes gebrochen ist, soll dies alles geschehen. Eine weitere Stelle, die einen Schwur durch einen Engel beschreibt, in Offenbarung Kapitel 10, und in Vers 6, Offenbarung Kapitel 10 und Vers 6. In Vers 5 heißt es, der Engel, den ich sah, stehen sah auf dem Meer, auf der Erde, hob seine rechte Hand auf zum Himmel und schwor, Vers 6, bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin ist, es soll hinfort keine Zeit mehr sein, besser keine Verzögerung, sondern in den Tagen, Vers 7, wenn der siebente Engel seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündigt hat seinen Knechten, den Propheten. Hier ein Schwur eines Engels, dass in diesem Zeitpunkt hier, der hier beschrieben wird, es keine Verzögerung mehr geben wird, sondern es wird erfüllt werden, was prophezeit worden war. Nun, das war Gott und das waren Engel. Aber wir finden viele Stellen auch, dass Menschen im Alten Testament geschworen haben, und zwar gerechte Menschen. Gerechte Menschen. Nun, ungerechte Menschen auch, darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen, aber es geht mir hier jetzt zunächst einmal um gerechte Menschen, die geschworen haben. Zum Beispiel Abraham, über den wir ja gerade gelesen haben, der auch ein Freund Gottes genannt wird. In 1. Mose 21 lesen wir die Verse 22 bis 24. Zu der Zeit redete Abimelech zusammen mit Pichol, seinem Feldhauptmann, zu Abraham und sprach, Gott ist mit dir in allem, was du tust. So schwöre mir nun bei Gott, dass du mir und meinen Söhnen und meinen Enkeln keine Untreue erweisen wollest, sondern die Barmherzigkeit, die ich an dir getan habe, an mir auch tust und an dem Lande, darin du ein Fremdling bist. Und da sprach Abraham, Vers 24, ich will schwören. Abraham fragt auch seinen Knecht, ob er bereit ist zu schwören. Und er fordert ihn auf zu schwören. Und der Knecht tut es auch. Es ging darum, dass der Knecht herausgeschickt wurde aus dem Lande, wo Abraham war, zu seinen Verwandten, um von dort aus eine Frau für seinen Sohn zu holen. In 1. Mose 24, die Verse 2 bis 4. Und er sprach zu seinem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Gütern vorstand, lege deine Hand unter meine Hüfte und schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nehmest von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du ziehst in mein Vaterland zu meiner Verwandtschaft und nehmest meinem Sohn Isaak dort eine Frau. Und der Knecht hat dann dies auch getan. Und wir kennen ja die Geschichte, wie er dann die Frau für Isaak fand und zurückbrachte. Jakob fordert seinen Sohn Josef auf, zu schwören. Und wir lesen dies in 1. Mose 50, Vers 5. Und das war so ziemlich zu Ende des Lebens von Jakob. 1. Mose 50 und Vers 5. Da sagt jetzt Josef, mein Vater, Jakob, Israel, hat einen Eid von mir genommen und gesagt, siehe, ich sterbe. Begrabe mich in meinem Grabe, das ich mir im Lande Kanaan gegraben habe, so will ich nun hinaufziehen und meinen Vater begraben und wiederkommen. Und der Pharao sprach, Vers 6, zieh hinauf und begrabe deinen Vater, wie du ihm geschworen hast. Es ging hier um einen Schwur über etwas, was man tun sollte, und Josef hat diesen Schwur gehalten. Aber Josef hat dann später auch die Israeliten aufgefordert zu schwören. Und wir lesen dies in 1. Mose 50 und Vers 25. Darum nahm er einen Eid von den Söhnen Israels und sprach, wenn euch Gott heimsuchen wird, so nehmet meine Gebeine mit von hier. Und Josef starb, als er 110 Jahre alt war, und sie salbten ihn und legten ihn in einen Sarg in Ägypten. Aber als sie dann aus Ägypten auswanderten, dann nahmen sie die Gebeine von Josef mit sich, wie das ganz klar dann auch ausdrücklich gesagt wird. Im zweiten Buch Mose. Nun, ein Eid wurde gegeben, um einen Rechtsstreit zu Ende zu bringen, damit dann Recht gesprochen werden konnte. Wir lesen diesen 2. Mose 22, die Verse 9 und 10. 2. Mose 22 und Vers 9. Wenn jemand seinem Nächsten einen Esel oder ein Rind oder ein Schaf oder irgendein Stück Vieh in Obhut gibt und es stirbt ihm oder kommt zu Schaden oder wird ihm weggetrieben, ohne dass es jemand sieht, so soll es unter ihnen zum Eid vor dem Herrn kommen, ob es nicht etwa seine Hand oder ob er nicht etwa seine Hand an seines Nächsten habe gelegt hat. Und der Besitzer soll es hinnehmen, sodass jener nicht Ersatz zu leisten braucht. Also wenn jemand dann einen Eid abgab und sagte, also ich habe da nichts mit zu tun, ich habe nicht widerrechtlich hier gehandelt, dann musste der Eigentümer dies akzeptieren. Wir finden eine weitere Stelle, wo Mose einen Eid abgibt im Hinblick auf Kaleb. Und das wird in Josua erwähnt, Josua 14 und in Vers 9. Josua 14 und Vers 9. Da schwor Mose an jenem Tage und sprach: Das Land, das dein Fuß betreten hat, das war jetzt ein Schwur von Mose an Kaleb, einer von den beiden Spionen. Josua war der andere, die einen guten Bericht gegeben hatten über das gelobte Land. Das Land, das dein Fuß betreten hat, soll dein und deiner Nachkommen Erbteil sein für immer, weil du dem Herrn, meinem Gott, treulich gefolgt bist. Nun, wir finden eine weitere Stelle, die war nicht so positiv. Da hat auch Josua und auch die Israeliten, die haben da geschworen, und zwar an Gibeoniten. Aber die Gibeoniten hatten sich verstellt, damit sie eben nicht von den Israeliten umgebracht wurden. Und jetzt geschah Folgendes in Josua 9, angefangen in Vers 14. Da nahmen die Obersten von ihrer Speise, aber sie befragten den Mund des Herrn nicht. Und Josua, Vers 15, machte Frieden mit ihnen und schloss einen Bund mit ihnen, dass sie am Leben bleiben sollten. Und die Obersten der Gemeinde schworen es ihnen. Und dann weiter in Vers 18, als sie jetzt erfuhren, wer die Gibeoniten jetzt waren. Aber die Israeliten erschlugen sie nicht, weil ihnen die Obersten der Gemeinde geschworen hatten bei dem Herrn, dem Gott Israels. Als aber die ganze Gemeinde gegen die Obersten murrte, da sprachen die Obersten zu der ganzen Gemeinde: Wir haben ihnen geschworen bei dem Herrn, dem Gott Israels, darum können wir sie nicht antasten, aber das wollen wir tun. Lasst sie leben, dass nicht ein Zorn über uns komme, um des Eides willen, den wir ihnen geschworen haben. Und die Obersten sprachen aber weiter zu ihnen: Lasst sie leben, damit sie Holzhauer und Wasserschöpfer seien für die ganze Gemeinde, wie ihnen die Obersten gesagt haben. Das war jetzt ein nicht sehr glücklicher Eid. Das zeigt bereits schon die Gefahr. Wenn man vorschnell etwas verspricht und sogar noch mit einem Eid bekräftigt, und dann stellt sich heraus, dass das eine sehr dumme Sache war. Nun hier, ob die Obersten jetzt wirklich verpflichtet waren, dies zu tun, ist noch eine zweite Frage, denn man macht nicht etwas Falsches gut, dadurch, dass man etwas weiteres Falsches hinzufügt. Wir können uns vielleicht an die Stelle mit Jephtha erinnern, wo Jephtha ein Gelübde abgegeben hat. Und das war zwar kein Eid, das war ein Gelübde, aber gleichwohl ein Versprechen, ein feierliches Versprechen an Gott, dass er jemanden töten würde, wenn Gott ihm den Sieg geben würde, der aus seinem Hause hervorkommt, herauskommt, wenn er zurückkehrt. Nun hatte er vielleicht an ein Tier gedacht, das herauskommen würde. Es war seine eigene Tochter. Die Frage ist, hat er dann wirklich die Tochter getötet? Viele sagen ja. Wenn ja, wäre dies ein schreckliches Verbrechen gewesen. Obwohl er ein Gelübde abgegeben hatte, hätte Gott es niemals von ihm gefordert, dass er dieses schreckliche, schlimme Gelübde erfüllen würde. Er tat Falsches und hat dann weiter Falsches getan. Die Verantwortung ist eben die, auch für uns sehr genau uns zu überlegen, was wir Gott versprechen. Nun, sagen wir einmal, Sie wollen Gott etwas versprechen, ein Gelübde abgeben. Dann müssen Sie es erfüllen. Wenn Sie es nicht tun, natürlich, wenn es etwas Falsches war, was Sie versprochen haben, das hätten Sie nie versprechen dürfen, das war allein schon Sünde. Okay? Aber wenn Sie etwas versprechen, was richtig ist, und Sie tun es dann nicht, dann gereicht es Ihnen auch wieder zur Sünde. Deswegen sagt uns die Bibel besser, nichts versprechen, nichts geloben, als dass man etwas gelobt und es dann nicht hält. Aber kehren wir zu dem Eid zurück, um den es mir heute geht. In 1. Samuel Kapitel 20 finden wir ein weiteres Beispiel hier, das David geschworen hat. 1. Samuel 20 und Vers 3, da antwortete David und schwor. Das geht jetzt hier im Hinblick auf Jonathan. Dein Vater Saul, der weiß sehr wohl, dass ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe. Darum dachte er, Jonathan soll das nicht wissen. Es könnte ihn bekümmern, wahrlich, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst. Es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tode. Also David war sich ganz klar bewusst darüber, was Saul vorhatte. Aber dann später wird er erneut aufgefordert zu schwören, und zwar diesmal von König Saul selbst. In 1. Samuel 24, angefangen Vers 21. Da sagt jetzt Saul zu David: Nun siehe, ich weiß, dass du König werden wirst und das Königtum über Israel durch deine Hand Bestand haben wird. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du mein Geschlecht nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus meines Vaters Hause. Und David schwor es Saul. Und er zog Saul heim, und David aber mit seinen Männern zog hinauf auf die Bergfeste. Und David hat sich sehr wohl an seinen Schwur erinnert. Und später, wenn Sie die Geschichte von David weiterlesen, werden Sie sehen, dass er sehr bemüht darum war, gewisse Nachkommen von Saul am Leben zu erhalten. Esra, der Priester Esra, forderte Israel auf zu schwören. Schauen wir uns dies an in Esra Kapitel 10. Esra Kapitel 10 und Vers 5. Er war sehr ungehalten darüber, dass es hier zu Mischehen gekommen war. Und er sagt hier in Vers 5, da stand Esra auf und nahm einen Eid von den obersten Priestern, den Leviten und ganz Israel, dass sie nach diesem Wort tun sollten, und sie schworen. Also Esra fordert sie auf zu schwören, und sie schworen. Und das Mischeheproblem wird wiederum in Nehemia behandelt. Und hier ist auch Nehemia derjenige, der Israel auffordert zu schwören. Nehemia Kapitel 13. Nehemia Kapitel 13. Und lesen wir in Vers 25. Und ich schalt sie und fluchte ihn und schlug einige Männer und packte sie bei den Haaren und schwor und beschwor sie bei Gott: Ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen geben, noch ihre Töchter für eure Söhne oder euch selbst nehmen. Hat nicht Salomo, der König von Israel, gerade damit gesündigt? Und es war doch unter vielen Völkern kein König ihm gleich. Und er war seinem Gott lieb, und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Dennoch verleiteten ihn die ausländischen Frauen zur Sünde. Und so fährt er dann fort, weiter die Israeliten zu ermahnen. Aber der Punkt ist, er sagte Israel, ihr sollt schwören, dass dies nicht weiter geschieht. Und als Gott einen Eid schwor mit den Israeliten, die dann ins gelobte Land gehen würden, dann schworen auch die Leute. Dann schworen auch die Israeliten. Wir lesen dies in 5. Mose 29. Man könnte sagen, es war ein Bund, der durch einen gegenseitigen, beiderseitigen Schwur bekräftigt wurde. 5. Mose 29. Und lesen wir angefangen in Vers 13. Denn ich schließe diesen Bund und diesen Eid, schauen Sie, nicht mit euch alleine, sondern mit euch, die ihr heute hier seid und mit uns steht vor dem Herrn, unserem Gott, wie auch mit denen, die heute nicht mit uns sind. Ein weiterer Bund, der sogenannte Bund zu Moab, wurde hier geschlossen. Eine Bekräftigung, könnte man sagen, des ursprünglichen Bundes, den Gott mit den Israeliten zur Zeit schloss, als er sie an den Berg Sinai brachte. Aber es ist dies gleichwohl ein individueller Bund. Und er wurde mit Eidaussagen bekräftigt. Nun, das war das Alte Testament zu Zeiten vor dem ersten Kommen Jesu Christi. Interessant ist aber auch, dass es Prophezeiungen gibt über die Zukunft, über das Millennium. Und hier wird ebenfalls etwas gesagt über Eide. In Jesaja Kapitel 19. Jesaja Kapitel 19. Und lesen wir Vers 18. Zu der Zeit ist immer so eine Aussage, die sich auf den Tag des Herrn bezieht, der so ungefähr ein Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnen mag, aber dann natürlich fortläuft. Also er hört nicht auf, dieser Tag des Herrn, diese Zeit, nachdem Christus zurückgekommen ist. Es geht dann auch um das Millennium und sogar noch um die Zeit danach. Zu der Zeit, Vers 18, werden 5 Städte in Ägyptenland die Sprache Kanaans sprechen und bei dem Herrn Zebaoth schwören. Und dann werden hier Städte aufgeführt und so weiter und so fort. Also Ägypter werden schwören, scheinbar im Millennium, bei dem Herrn, wie es heißt. Jesaja 45. Jesaja 45, angefangen Vers 23. Ich habe bei mir selbst geschworen und Gerechtigkeit ist ausgegangen aus meinem Munde, ein Wort, bei dem es bleiben soll, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören und sagen, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Aber alle, die ihm widerstehen, die werden zu ihm kommen und beschämt werden. Im Herrn wird gerecht werden Israels ganzes Geschlecht und wird sich seiner rühmen. Das kann sich nicht auf eine Zeit beziehen vor der Wiederkunft Jesu Christi, denn Israel ist in keiner Weise vor Gott gerecht. Aber es wird dann geschehen, wenn Christus zurückgekommen ist. Jesaja 65 und Vers 16. Jesaja 65 und in Vers 16. Wer sich segnen wird auf Erden, auch hier wiederum eine Prophezeiung für die Zukunft, der wird sich im Namen des wahrhaftigen Gottes segnen. Und wer schwören wird auf Erden, der wird bei dem wahrhaftigen Gott schwören. Denn die früheren Ängste sind vergessen und vor meinen Augen entschwunden. Und es gibt noch eine weitere Stelle, die ich hier anführen kann in Jeremia Kapitel 4. Jeremia Kapitel 4, die Verse 1 bis 2. Also ich gebe Ihnen diese Stellen, um deutlich zu machen, dass das Thema von allen Seiten heraus betrachtet werden muss, um zu richtigen Ergebnissen für uns heute zu kommen. Jeremia 4, die Verse 1 bis 2. Willst du dich Israel bekehren, spricht der Herr, so kehre dich zu mir. Und wenn du deine greulichen Götzen von meinem Angesicht wegtust, so brauchst du nicht mehr umherzuschweifen. Und wenn du ohne Heuchelei recht und heilig schwörst, so wahr der Herr lebt, dann werden die Heiden in ihm gesegnet werden und sich seiner rühmen. Also Leute werden in der Zukunft schwören, im Millennium. Und wie sieht das jetzt mit der Jetztzeit aus? Wir finden Beispiel im Neuen Testament, dass Menschen auch in den Zeiten des Neuen Testaments geschworen haben. Matthäus Kapitel 23 und angefangen in Vers 16. Matthäus 23 angefangen in Vers 16. Und da hat natürlich Christus einiges zu sagen zu den heuchlerischen Pharisäern. Es wurde ja gerade gesagt in Jeremia 4, dass man ohne Heuchelei schwören soll. Hier werden natürlich jetzt total heuchlerische Aussagen im Hinblick auf das getroffen, was so von den Pharisäern kam. Da heißt es hier in Matthäus 23, angefangen in Vers 16, Wehe euch, ihr verblendeten Führer, die ihr sagt, wenn einer schwört bei dem Tempel, das gilt nicht. Wenn aber einer schwört bei dem Gold des Tempels, der ist gebunden. Totaler Blödsinn, aber das waren so diese pharisäischen und auch sadduzäischen Ideen. Ihr Narren und Blinden, sagt Christus hier ganz zu Recht. Was ist mehr, das Gold oder der Tempel, der das Gold heilig macht, oder? Wenn einer schwört bei dem Altar, das gilt nicht. Also er kann ruhig schwören und dann seinen Schwur brechen, das gilt nicht. Wenn aber einer schwört bei dem Opfer, das darauf liegt, der ist gebunden. Ihr Blinden. Was ist mehr, das Opfer oder der Altar, der das Opfer heilig macht? Darum, wer schwört bei dem Altar, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf liegt. Und wer schwört bei dem Tempel, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer schwört bei dem Himmel, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Also hier macht Christus sehr wichtige Bemerkungen. Er sagt, wenn ihr schwört, dann achtet mal darauf, bei was oder bei wem ihr schwört. Und meint nicht, ja, der eine Schwur, der gilt nicht, aber der andere, der ist irgendwo gebunden. In Hebräer Kapitel 6 lesen wir Vers 16. Hebräer Kapitel 6 und Vers 16. Da sagt Paulus schlicht und ergreifend, die Menschen schwören, ja bei einem Größeren, als sie es selber sind. Und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung und macht aller Widerrede ein Ende. Das hatten wir ja auch im Alten Testament gelesen bei der Situation vor Gericht. Er fährt fort zu sagen, so sollen wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Und der Zusammenhang war natürlich der, Gott hatte Verheißungen gegeben und hatte bei sich selbst geschworen, da er bei keinem anderen Hören schwören konnte. Die Menschen, die schwören, wie es heißt, bei einem Hören. Nun, wir haben auch ein sehr negatives Beispiel von einer falschen, absolut falschen Handlungsweise. Und zwar ging es hier um Petrus. In Matthäus 26 lesen wir angefangen Vers 72. Matthäus 26, Vers 72. Es war da der Punkt gekommen, wo er den Jesus, der gefangen genommen war, gefolgt war. Und dann wurde er aufgefordert zu bekennen, dass er Teil der Jüngerschaft war. Und er hat das abgelehnt. Mehrere Male, wie wir wissen. Und in Matthäus 26 und Vers 72 heißt es dann, nachdem hier wieder gesagt worden war, du kennst doch, du bist doch bei dem auch gewesen. Er sagt zunächst mal, ich kenne den Menschen nicht. Und dann heißt es wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Und er fing an, Vers 74, sich zu verfluchen und zu schwören. Ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Und er dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Er hat bitterlich bereut. Aber zunächst einmal hatte er einen Schwur sogar abgegeben, der eine absolute Lüge war. Eine absolute Lüge war. Nun, das bringt mich jetzt zu den Ermahnungen, den Aufforderungen, den Anweisungen von Jesus Christus an uns heute, an Christen heute. In Matthäus Kapitel 5. Matthäus Kapitel 5 und angefangen Vers 33. Matthäus 5 und Vers 33. Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deinen Eid halten. Das hatten wir jetzt ja hinlänglich gesehen. Ich aber sage euch, Vers 34, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein, was darüber ist, es ist vom Übel. Weil man eben leicht einen falschen Eid geben kann. Man kann möglicherweise nicht die Macht haben, das, was man verspricht, zu halten. Man kann sich auch vielleicht fehlerhaft an gewisse Dinge erinnern, von denen man absolut sicher meint, so war das gewesen. Und dann war es eben doch so nicht gewesen. Wir lesen auch eine Bestätigung dessen, nicht, dass es eine Bestätigung dessen gebraucht hätte, was Christus gesagt hat, aber gleichwohl, wir finden eine weitere Aussage, eine Bestätigung in Jakobus Kapitel 5, dem Halbbruder von Jesus Christus. Jakobus Kapitel 5 und in Vers 12. Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit einem anderen Eid. Also auch nicht sagen, ich schwöre bei Gott, auch nicht mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Nun, warum Gericht verfallt? Weil man eben sehr leicht etwas Falsches sagen kann. Man sollte nichts Falsches sagen, egal ob man jetzt schwört, egal ob man ein Gelübde abgibt oder nicht. Aber wenn man etwas Falsches sagt unter einem Eid oder unter einem Gelübde oder einem feierlichen Versprechen, dann zählt das sogar noch weitaus mehr. Deswegen die Warnung, deswegen die Aufforderung. Nun, einige sagen, ja, aber Christus selbst hat doch geschworen. Er ist als ein Mensch hier auf Erden erschienen, hat seine Göttlichkeit abgelegt und hat gleichwohl geschworen. Also wenn er es kann, warum sagt er dann den Jüngern, die sollten es nicht tun? Nun, Matthäus 26 und Vers 63, schauen wir uns an, was hier geschah. Matthäus 26 und Vers 63. Er ist hier vor dem Hohen Rat. Das Ganze war eine totale illegale Geschichte. Und er wird jetzt hier von dem Hohen Priester befragt. 63, aber Jesus schwieg still. Und der Hohepriester sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und Jesus sprach zu ihm, Vers 64, ich frage es, hat er jetzt geschworen? Hat er jetzt gesagt, ja, ich schwöre, dass es so ist? Achten Sie genau auf seine Antwort. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst es, doch sage ich euch. Von nun an will ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Wir lesen nicht, dass Christus gesagt hat, ja, ich schwöre. Wir lesen nicht, dass Christus die rechte Hand erhoben hat und bei Gott geschworen hat, dass er der Sohn Gottes ist. Er sagt zu dem Hohenpriester, ja, du hast es gesagt, du sagst das. Aber ich sage euch jetzt mal etwas, was ihr euch überlegen solltet. Das kann man nicht als einen Schwur ansehen. Das kann man nicht ansehen als etwas, wo Christus gesagt hätte, ja, ich schwöre, dass das so ist. Ich meine, er hätte mit Sicherheit nichts Falsches gesagt, natürlich war er es. Aber er wollte auch hier wiederum ein Vorbild sein, ein Beispiel geben, wie man sich in solchen Situationen verhalten kann. Denn eine eidesstattliche Versicherung ist durchaus eine Möglichkeit. Wenn Sie vor Gericht als Zeuge erscheinen und Sie werden aufgefordert zu schwören, Ihre rechte Hand zu erheben und zu schwören, Sie können deutlich machen, nein, ich habe religiöse Überzeugungen, die mich davon abhalten zu schwören, heute zu schwören. Es geht nicht um das, was in Zeiten des Alten Testamentes geschehen ist, darauf werden wir gleich noch kurz zu sprechen kommen, oder was im Millennium geschehen wird, sondern heute, hier und jetzt. Und Sie können sagen, aber ich bin bereit, eine eidesstattliche Versicherung abzugeben. Und Paulus hat das, wenn man so will, mehrfach getan. Zum Beispiel in Römer Kapitel 9. Schauen wir uns einmal an, was Paulus alles gesagt hat. Das ging über ein bloßes Ja-Ja, Nein-Nein, weit hinaus. Der Zusammenhang von diesem Ja-Ja, Nein-Nein hatte zu tun mit Schwören. Man soll nicht schwören, sondern man soll seine Aussage mit einem Ja oder einem Nein bekräftigen. Nicht sagen, ich schwöre. Aber hier, Römer Kapitel 9, die Verse 1 bis 2. Da sagt Paulus, ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Also er sagt die Wahrheit in Christus und ich lüge nicht und mein Gewissen bezeugt mir das im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen und Unterlass in meinem Herzen habe. Und er hat weitaus mehr noch gesagt, wie zum Beispiel in 2. Korinther Kapitel 1. Nun, wenn man so etwas sagen will, dann muss man sehr aufpassen, dass man absolut genau die Wahrheit auch kennt und weiß. Denn sonst wird's problematisch. Aber hier sagt er in 2. Korinther, Kapitel 1 und in Vers 23, ich rufe aber Gott zum Zeugen an, bei meiner Seele, dass ich euch schonen wollte und darum nicht wieder nach Korinth gekommen bin. Eine sehr kraftvolle Aussage, man könnte sagen, eine eidesstattliche Versicherung. Er ruft Gott zum Zeugen an, als Bestätigung dessen, dass das, was er hier sagt, wahr ist. Auch in Galater, Kapitel 1 und Vers 20. Galater 1 und Vers 20. Was ich euch schreibe, siehe, Gott weiß, ich lüge nicht. Also hier wiederum beruft er sich auf Gott, der weiß, dass hier Paulus nicht lügt, dass das, was er sagt, die Wahrheit ist. Und immer wieder tut Paulus dies in gewissen Situationen. In gewissen Situationen. Römer Kapitel 1 und Vers 9. Römer Kapitel 1 und Vers 9. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene, am Evangelium von seinem Sohn, das ich ohne Unterlass eurer gedenke. Man kann auch übersetzen, am Evangelium seines Sohnes. Gott ist mein Zeuge. 2. Korinther Kapitel 11. 2. Korinther Kapitel 11, Vers 31. Wo wir lesen, Gott, der Vater des Herrn Jesus, der gelobt sei in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. Also er wollte das klar und deutlich machen, dass das, was er sagte, die absolute Wahrheit war. Und er beruft sich auf Gott als seinen Zeugen. Philipper 1 und Vers 8. Philipper 1 und Vers 8. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, Vers 9, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis aller Erfahrungen und so weiter und so fort. Nun, das bedeutet aber nicht, dass hier Paulus geschworen hat. Man kann diese Stellen nicht nehmen, wie das so viele Kommentare tun und sagen, ja, das sind alles Stellen, die zeigen, dass Gott geschworen hat. Nein, das hat er ja keineswegs. Die Worte kommen ja gar nicht hier in diesen Aussagen vor. Und gleichwohl gibt es einige Übersetzungen, die Stellen von Paulus in der Weise bringen. 1. Thessalonicher 2 und Vers 11. 1. Thessalonicher Kapitel 2 und Vers 11. Und lesen wir einmal zunächst einmal aus der revidierten Lutherbibel 1984, die ich hier benutze, wie diese Stelle hier übersetzt ist. 1. Thessalonicher 2 und die Verse 11 und 12. Denn ihr wisst, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, an jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat, zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Das könnte man jetzt so auffassen, als dass jetzt Paulus gesagt hätte, ich will jetzt von euch einen Eid, dass ihr so lebt. Nun, das hat er keineswegs getan. Das Wort, das ich euch beschworen habe, ist auch eine unglückliche Übersetzung. Zum Beispiel schreibt die Schlachterbibel hier, ich habe euch ernstlich bezeugt. Das griechische Wort ist marturemoai und das hat die Bedeutung von bezeugen oder eine Aussage machen. Es ging hier um eine ernstliche Aussage von Paulus. Es ist nicht das gleiche Wort, was vorher benutzt wurde, als der Hohepriester zu Christus sprach, ich beschwöre dich. Und gleichwohl auch hier hat ja Christus da nicht als Reaktion einen Schwur geleistet. Aber es gibt eine weitere Stelle, und die ist ein bisschen mehr kompliziert. In 1. Thessalonicher Kapitel 5, 1. Thessalonicher 5 und Vers 27, da wird nämlich ein anderes Wort, ein anderes griechisches Wort im Urtext benutzt. Und da sagt Paulus hier in 1. Thessalonicher 5 und Vers 27, ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen Brüdern. Nun, selbst hier, obwohl die meisten deutschen Bibeln das mit beschwören übersetzen, gibt es auch andere Möglichkeiten, dieses Wort zu übersetzen. Die neue King James Bible zum Beispiel übersetzt im Englischen I charge you. Das bedeutet so viel wie ich verlange oder ich fordere euch auf. Und sie verweisen auf das griechische Wort horkizo, das hier dieser Stelle zugrunde liegt. Nun, dieses Wort horkizo, sehr interessantes Wort. Schauen wir uns einmal an, wie das hier benutzt wird. Es gibt eigentlich nur drei Stellen im Neuen Testament, wo das benutzt wird. Das ist eine davon, obwohl das auch noch bestritten wird, wie ich gleich zeigen werde. Aber gehen wir davon aus, dass das Wort horkizo ist hier im Neuen Testament. Markus 5 und Vers 7. Da werden nämlich Dämonen angesprochen. Markus 5 und Vers 7. Und da heißt es, dieser Dämon, also dieser Mann hier, der von einem Dämon besessen war, der schrie laut auf, was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Nun hatte der Dämon jetzt Christus aufgefordert zu schwören, na, vielleicht hat er das versucht. Vielleicht hat er das versucht. Aber die richtigere, die eindeutige Übersetzung ist ja nun die, ich fordere dich ernstlich auf, quäle mich nicht. Und das gleiche Wort findet sich in Apostelgeschichte 19. Apostelgeschichte 19 und Vers 13, wo es heißt, es unterstanden sich aber einige von den Juden, die als Beschwörer umherzogen, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, über denen die böse Geister hatten, und sprachen, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Naja, das haben einige versucht und die Dämonen haben gesagt, ja, Paulus kennen wir, Jesus kennen wir, dich kennen wir nicht. Und haben ihn dann sehr stark misshandelt. Aber dieses Wort wird hier an diesen Stellen benutzt und Wines Kommentar sagt, dass einige Manuskripte dieses Wort auch haben. Wie gesagt, in 1. Thessalonicher 5 und Vers 27. Und die Bedeutung ist aber nicht unbedingt nur, wie ich eben aufgeführt habe, man gibt einen Eid ab oder man fordert einen auf, einen Eid zu geben. Aber die sagen, das ist noch nicht einmal das Wort in 1. Thessalonicher 5, 27. Und das Wort soll eigentlich enorkizo gewesen sein. Aber der Unterschied ist eigentlich minimal. Eigentlich sind das in beiden Fällen die gleichen Ideen. Aber wie gesagt, auch hier ist die Bedeutung nicht unbedingt, dass einer aufgefordert wird zu schwören. Strongs Konkordanz sagt, das kann auch bedeuten, man fordert einen auf feierliche Weise auf, etwas zu tun. Man sagt einem etwas auf feierliche Weise. Man könnte das mit einer eidesstattlichen Versicherung auch gleichsetzen. Nun, wie gesagt, in Matthäus 26 und Vers 63, wo der Hohepriester Christus beschwor, zu sagen, dass er Gottes Sohn war, da wird ein weiteres, anderes Wort benutzt, exorcizo. Und das bedeutet in der Tat, einen unter eine Verpflichtung des Eides bringen. Aber wie wir gesehen haben, Christus hat ja in keinster Weise darauf reagiert und gesagt, ja gut, ich beschwöre dies, dass das so ist. Nun, das bringt mich jetzt zu der Frage, wie soll man sich jetzt aber verhalten, im Hinblick auf das, was wir bereits gelesen haben im Alten Testament, auch im Hinblick auf das, was wir gelesen haben jetzt im Millennium und auch jetzt auf die Stellen hier, die wir angeführt haben, im Hinblick auf, was Paulus getan und gesagt hat. Nun, die Kommentare, die sind da sehr ziemlich liberal in der Beziehung. Rienikers Lexikon zur Bibel sagt, in der Gemeinschaft der Heiligen, die im vollen Licht Gottes und der Wahrheit stehen, ist der Eid überflüssig. Der Christ lebt aber zugleich auch in der Welt und ist darin von Sünde und Finsternis umgeben. Der Staat ist vielfach auf eidliche Aussagen angewiesen. Also die Idee ist dann wohl die, also man sollte so im gängigen Umgang, mit der gängigen Umgangssprache nicht unbedingt sagen, ich schwöre, aber wenn man jetzt vor Gericht steht, dann kann man ohne weiteres, soll man ohne weiteres, muss man ohne weiteres einen Eid ablegen. Die Schlachterbibel ähnlich. Matthäus 5, 34 sollte nicht verstanden werden als allgemeines Verbot aller Eide unter allen Umständen. Was Christus hier verbietet, ist das leichtfertige, profane Schwören in der Alltagssprache. Der Herr will, dass unsere Worte immer so wahr sind, als stünden wir unter einem Eid. Nun, die letzten Aussagen sind sicherlich richtig. Man sollte also in keinster Weise eine leichtfertige, profane Redensweise sich angewöhnen und dann in der Alltagssprache irgendetwas sagen, ob man jetzt gelobt, ob man schwört, ob man feierlich verspricht, und das ist dann alles total irgendwo nicht richtig. Also man sollte schon, was man sagt, auf diese Weise es aussagen, dass das, was man sagt, wahr ist, so als stünden wir unter einem Eid. Aber auch hier wiederum wird ja doch quasi gesagt, ja, aber dann, wenn man in gewissen Situationen steckt, dann kann man, muss man, soll man schon einen Eid geben. Und ich habe viele weitere Kommentare auch in der englischen Sprache, die das deutlich machen, die auf die Umgangssprache eingehen, auf richtige Weise und insofern davor warnen. Aber gleichzeitig sagen, ja, aber wenn man dann vor Gericht steht, dann soll man schon und kann man schon und muss man schon einen Eid abgeben. Und wie gesagt, Kommentare sagen auch, ja, die Begründung liegt darin, Paulus hat geschworen und diese Stellen werden dann aufgeführt, die wir eben gerade gelesen haben. Und Christus hat geschworen und dann werden auch wiederum die Stellen aufgeführt, die wir gerade gelesen haben. Und wir haben gesehen, dass weder Paulus noch Christus geschworen haben. Aber sie haben mehr gesagt, zumindest Paulus, als ja, ja oder nein, nein. Sie haben schon etwas gesagt, was man heute so als eine eidesstattliche Versicherung ansehen kann. Und die Gerichte, das Gesetz, auch in Deutschland, in Österreich, Schweiz und so weiter und so fort, die geben uns diese Möglichkeit, wenn man vor Gericht erscheint, dass man eine eidesstattliche Versicherung abgibt oder ein Versprechen abgibt, das, sagen wir mal, eine Formel enthält, die die jeweilige Religionsgemeinschaft und Gesellschaft als ein Eidesstatt ansehen würde. Nun, wir wollen sicher gehen. Und wir nehmen die Aussagen, die sowohl Christus als auch Jakobus getroffen haben, sehr ernst. Und von daher, auch wenn man nicht immer unbedingt genau weiß, wie andere Stellen zu verstehen sein mögen, da wir uns auf sicherem Gleis befinden wollen, lehnen wir in der Kirche des ewigen Gottes das Schwören vor Gericht ab und damit auch das Erheben der rechten Hand. Denn das hat mit Schwören, mit einem Eid geben zu tun. Wir hatten dies bereits eben gelesen in Offenbarung Kapitel 10, die Verse 5 und 6. Schauen wir uns das noch einmal an, wo der Engel schwört. Aber schauen wir uns an, wie er schwört. Offenbarung 10, die Verse 5 und 6. Und der Engel, den ich stehen sah, auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf zum Himmel und schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also das rechte Hand erheben wird in der Bibel immer mit Schwören in Verbindung gebracht. Und viele Kommentare sagen uns dies, dass die Gewohnheit war, das war die Tätigkeit, wenn man schwor, dass man dabei auch die rechte Hand, manchmal sogar beide Hände, gen Himmel erhob. Damit wollte man eben zum Ausdruck bringen, hier, Gott ist Zeuge und er nimmt diesen Eid jetzt an. Wir finden eine Stelle in Jesaja 62, die das auch deutlich macht. Jesaja 62 und in Vers 8. Jesaja 62 und Vers 8. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm, ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen, sondern die es einsammeln, die sollen es auch essen und den Herrn rühmen und die ihn einbringen, die sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Also hier auch wiederum der Schwur in Verbindung mit dem Erheben der rechten Hand. Und wir finden eine weitere interessante Stelle in 1. Mose 14. 1. Mose 14 und die Verse 22 bis 24. 1. Mose 14, die Verse 22 bis 24. Aber Abraham sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagest, du habest Abraham reich gemacht, ausgenommen, was die Knechte verzehrt haben. Doch lass die Männer Aner, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, ihr Teil nehmen. Das heißt hier, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn. Die Menge-Bibel schreibt, ich hebe meine rechte Hand zum Herrn auf und schwöre. Das ist der offensichtliche Gedanke hier. Und schwöre setzen sie zwar in Klammern, weil das ausdrücklich da im Urtext nicht so steht, aber das ist offensichtlich die Idee, dass man schwört und die rechte Hand erhebt und dies gehört irgendwo zusammen. So, wie sieht es dann mit den Ergänzungen aus? Man wird ja vielfach gefragt, auch vor Gericht. Sie schwören dies, so wahr ihnen Gott helfe. Und gut, schwören würden wir nicht. Wie sieht das aus mit so wahr mir Gott helfe? Oder Gott ist mein Zeuge. Nun, wir hatten gesehen, Paulus hat mehrfach diese Ausdrucksweise benutzt. Gott ist mein Zeuge. Oder so wahr mir Gott helfe. Mit anderen Worten, ich sage das jetzt an Eides statt, aber Gott wird mir schon helfen, wenn ich da irgendwo jetzt lüge. Das ist ja die Idee. Nun, ich würde vorsichtig sein mit solchen Aussagen, denn es ist ja nun doch einmal so, dass wenn man jetzt etwas sagt und insoweit Gott als seine Zeugen anruft und man irrt sich, man muss ja noch nicht einmal bewusst lügen, aber man irrt sich, weil letztendlich man kann sich nicht mehr so unbedingt daran erinnern, was so geschehen ist. Meine Erinnerung kann ja sehr fehlerhaft sein. Ist sie vielfach auch. Ich denke, Ihre vielleicht auch. Aber dann haben Sie jetzt Gott als Zeugen angerufen. Also ich würde sehr, sehr vorsichtig sein damit. Denn was sagt uns die Bibel in 5. Mose, Kapitel 5? 5. Mose, Kapitel 5 und in Vers 11. 5. Mose 5 und Vers 11. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und denken wir daran, die Warnung war ja die, wenn wir einen Eid abgeben, dann können wir dadurch ins Gericht fallen. Oder das ist dann von übel. Warum? Nun, wie gesagt, weil wir etwas sagen, was möglicherweise der Wahrheit, der objektiven Wahrheit nicht entspricht. Und dann fallen wir ins Gericht. Wenn wir Gott sogar noch als Zeugen dann beanspruchen und wir sagen etwas, was der Wahrheit nicht entspricht, dann fallen wir ganz eindeutig ins Gericht und unter das Gericht, weil wir hier den Namen Gottes missbrauchen. Also wir sollten nicht schwören, auch nicht beim Himmel, bei der Erde, bei Jerusalem oder bei irgendeinem anderen Eid, wie Christus gesagt hat. Und ich würde davor warnen, Gottes Namen in einem Versprechen auch, einer eidesstattlichen Versicherung auch, mit hinzuzufügen. Nun, wenn man es tut, dann sollte man sich absolut hundertprozentig sicher sein, wie das Paulus ja nun war, dass er die Wahrheit sprach. Aber wie gesagt, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, man muss sowieso vorsichtig sein mit dem, was man so verspricht, mit dem, was man so sagt, auch vor Gericht. Ich meine, Die Aussage ist ja keineswegs unbegründet, dass nicht mehr gelogen wird als vor Gericht und bei der Steuererklärung. Aber wie gesagt, es ist sehr wichtig, dass man bei der Wahrheit bleibt. Wie ich sagte, man kann nicht immer genau wissen, was man so gesehen hat, was man so erlebt hat. Und ganz besonders ist es wichtig zu begreifen, man kann ja nicht irgendwo ein Versprechen abgeben für das, was man in der Zukunft tun wird. Man kennt ja möglicherweise die Zukunft gar nicht so. Deswegen werden wir auch gewarnt, ihr Hochmütigen, ihr sollt nicht sagen, ich werde dieses Jahr und nächstes Jahr dort und dort sein und dort Geschäfte machen. Ihr wisst ja gar nicht, was die Zukunft bringt. Und die Warnung ist ja die, wenn Gott will, dann werden wir vielleicht gewisse Dinge tun. Also Vorsicht mit dem, was man sagt. Vorsicht mit dem, was man aussagt, was man tun wird. Man kann sagen, ich habe die Intention, dies zu tun. Das ist mein jetziger Wille. Ja, aber es kommt darauf an, wie Gott es sieht. Also alles dies sind sehr wichtige Anmerkungen, die uns vielleicht deutlich machen, warum wir heute in dieser Zeit, jetzt, nicht schwören sollten. Nun, wie sieht es mit dem Millennium aus? Nun gut, es gibt Dinge im Millennium, die geschehen werden, die wir heute nicht tun. Es werden wieder Opfer erbracht werden im Millennium für eine gewisse Zeit. Und man kann da auch großartig jetzt spekulieren, warum. Die Bibel sagt es uns nicht eindeutig. Aber die Möglichkeit ist schon die, um die Menschen, die sich total auf falsche Weise verhalten haben, zunächst einmal zu Gott, dem Vater und Jesus Christus zu bringen, um zu erkennen, was das Opfer Jesu Christi ausgemacht hat. Ich gehe nicht davon aus, dass Opfer das gesamte Millennium hindurch erbracht werden, aber zum Anfang schon. Und hauptsächlich geht es um das Haus Esau und das Haus Juda. Aber wir lesen auch Stellen, dass zum Beispiel Ägypten auch Opfer erbringen wird, die scheinbar unter das Haus Israel und Juda dann kommen in der Beziehung. Und so kann es durchaus sein, dass Menschen zunächst einmal wieder im Millennium für eine kurze Zeit auf richtige Weise, in Anführungszeichen, eben bei Gott, dem wahren Gott, schwören werden und nicht bei den falschen Göttern, zu denen sie vorher geschworen haben, diesen heidnischen Göttern. Das kann ein Weg sein, den Gott hier benutzt, um sie zum wahren Glauben zu führen. Im Alten Testament war es auch so, dass Menschen schworen, um die Wahrhaftigkeit ihrer Aussage zu bekräftigen. Aber in vielen Fällen waren natürlich die Menschen auch nicht bekehrt. Aber selbst die, die bekehrt waren, es gibt gewisse Dinge, die die Menschen im Alten Testament auch nicht verstanden, selbst die bekehrten Menschen nicht. David hat sein ganzes Leben hindurch mit der Frage kämpfen müssen, ja, warum kann ich eigentlich Krieg führen? Ich meine, im Anfang war ihm das gar nicht als eine Frage zu Bewusstsein gekommen. Er führte Krieg, weil das tat man halt. Abraham beging Ehebruch mit der Magd von Sarah. Ja, das tat man halt, um Nachkommenschaft zu erzeugen. Er hatte mehrere Frauen. Nicht unbedingt Abraham, aber Jakob hatte mehrere Frauen. Ja, das tat man halt. Das war so gang und gäbe damals. Und so weiter und so fort. Das waren Dinge, die hatte Gott zunächst einmal den Menschen im Alten Testament nicht offenbart. Aber dann nachher wurde es auch klar. Und auch in den Schriften des Alten Testamentes wurde es dann klar. Aber schauen Sie, in den Schriften des Neuen Testamentes wird es ganz klar. Und wir haben ja auch einige Publikationen veröffentlicht, auch über Kriegführung, und gezeigt, warum Israel im Alten Testament denen erlaubt war, Krieg zu führen, warum das aber gleichwohl Sünde war. Schauen Sie, David durfte den Tempel nicht bauen, weil er ein Mann des Krieges war. Nun, wenn ein Mann des Krieges zu sein okay ist in Gottes Augen, dann besteht keinerlei Notwendigkeit, ihn davon abzuhalten, den Tempel zu bauen. Da gibt es viele, viele Beweise, die eben deutlich machen, dass gewisse Dinge im Alten Testament noch nicht bekannt waren, die uns aber durch das Kommen Christi im Neuen Testament offenbart worden sind. Und Christus sagt uns heute, ihr sollt nicht schwören. Und daran sollten wir uns halten, denn das ist immer der sicherste und der beste Weg. Denn sonst kann es sein, dass wir uns dem Übel übergeben. Und dann kann es sein, dass wir ins Gericht verfallen. Und das wollen wir doch sicherlich nicht. Und natürlich auch eine weitere Anmerkung. Gott kann natürlich schwören, denn Gott weiß ja alles, er kann alles, es ist ihm nichts unmöglich und sein Gedächtnis, seine Erinnerung ist absolut fehlerfrei. Und wenn wir Gottwesen sein werden, dann können wir natürlich auch wieder schwören. Und einige der Stellen, die wir gelesen haben, was das Millennium angeht, könnten sich möglicherweise auch auf uns beziehen als Gottwesen. Und da können wir natürlich schwören. Und weil wir die absolute Macht haben und die absolute Gewissheit haben und die Sicherheit haben, dass wir das auch erfüllen können, was wir sagen und dass wir genau das richtig sagen, was geschehen ist. Und das Gleiche gilt auch für Engel. Deswegen können die auch schwören, auch heute. Aber wir als Menschen sind fehlerhaft und wir haben unsere Fehler und unsere Erinnerungen, die mögen fehlerhaft sein. Es gibt viele Beispiele, die ich Ihnen aus meiner Praxis nennen könnte, wo Menschen steif und bein behauptet haben, so war das. Und dann war es aber doch nicht so. Und wir sollen uns auch davor hüten, dass wir zu deutlich und zu klar und zu absolut sagen, so war das gewesen, wenn wir nicht hundertprozentig sicher sind. Und selbst wenn wir hundertprozentig sicher sind, mögen wir gleichwohl immer noch fehlerhafte Erinnerungen haben. Und ganz besonders gilt das für die Zukunft, wo wir gar nicht die Kraft haben, die Gewissheit haben, die Möglichkeit haben, gewisse Dinge durchzuführen, wenn Gott es nicht gestattet, wenn Gott nicht das dann auch unterstützt. Deswegen ist es wichtiger und besser, sich von diesen Dingen fernzuhalten. Und man kann Argumente für und wider bringen, aber mir ging es heute darum, Ihnen zu zeigen, dass Menschen im Neuen Testament, Sie und ich, als bekehrte Christen oder als solche, die es werden wollen, sich an das halten sollen, ganz klar halten sollen, was Christus unmissverständlich gesagt hat. Und dann werden wir sicher gehen und sicher verbleiben. Und ich verbleibe heute, Ihr Norbert Ling, und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns dann bald wieder für eine weitere Predigt der Kirche des ewigen Gottes, wie ich hoffe. Und ich hoffe auch, dass Sie sich so die Dinge ein bisschen so zu Herzen nehmen, was ich Ihnen so sage. Und wenn Sie Fragen haben, dann fragen Sie, dann stellen Sie mir Fragen. Aber vielfach ist es so, um das abschließend noch zu bemerken. Vielfach erhalte ich Fragen, die man sich sehr leicht selbst beantworten kann. Wenn man auf unsere Webseite geht, auf postenstehen.de, und dort finden Sie viele Predigten, dort finden Sie viele Artikel, dort finden Sie viele Broschüren. In den meisten Fällen, möchte ich mal sagen, können Sie sich Ihre Fragen selbst beantworten, wenn Sie ein wenig auf unserer Webseite nachsuchen. Und das erspart dann mir auch sehr viel Zeit, aber auch Ihnen. Denn dann haben Sie auch ein gewisses Gefühl der Ermutigung und der Befriedigung, wenn Sie sich selbst eine Antwort geben können, anhand dessen, was wir Ihnen sagen. Und wir sagen es Ihnen anhand dessen, was Ihnen die Bibel sagt. Also noch einmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.